du einen Kinderwunsch oder bist gerade schwanger? Dann ist das hier für dich. Hier kommt der Hey Baby Bauch Video Podcast, der Podcast für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Ich bin Sarah, approbierte Ärztin aus Berlin, dein Podcast-Host und Autorin des Babybauch-Blog. In diesem Podcast erzähle ich dir alles, was du zu Kinderwunsch und Schwangerschaft wissen musst und nehme dich auf meine persönliche Kinderwunsch- und Schwangerschafts-Journey mit. Du findest diesen Podcast auch als Video auf YouTube. Also wundere dich nicht, wenn ich manchmal von Video spreche. Und nun geht's los mit einer neuen Folge.
Wie ist das eigentlich mit Ernährung in der Schwangerschaft? Was darf man essen? Was ist verboten? Welche Mythen gibt es? Worauf sollte man wirklich achten? Und ist eine vegetarische oder vegane Ernährung in der Schwangerschaft ein Problem? Darum soll es in diesem Video heute gehen. Fangen wir mal an mit dem Kalorienbedarf in der Schwangerschaft. Essen für zwei, die meisten wissen inzwischen bereits, ist nicht so die gute Idee, wenn man am Ende der Schwangerschaft mit einem vernünftigen Schwangerschaftsgewicht rausgehen will. Grundsätzlich habt ihr im ersten Trimester überhaupt keinen erhöhten Energiebedarf und im zweiten Trimester ungefähr 250 Kilokalorien extra. Das ist ungefähr so ein bestrichenes Brot. Und im dritten Trimester habt ihr ungefähr einen Kilokalorienbedarf, einen zusätzlichen von 500 Kilokalorien. Normale Basis für Frauen, je nach Aktivitätsgrad, zwischen 1500 und 2000. Es kommt also gar nicht so viel dazu. So, wenn ich das jetzt sage, habe ich mich daran im ersten Trimester so viel gegessen wie vorher? Definitiv nicht. Ich hatte so einen Heißhunger. Ich habe so viel mehr gegessen. Das nur nebenbei. Aber in diesem Video, das habt ihr ganz, ganz, ganz viel angefragt, dass wir mal darüber reden, was darf man eigentlich essen? Ist das gefährlich? Dieses, jenes? Wieso? Weshalb? Also ich kriege auch so viele Nachrichten von euch, von wegen, ich habe das und das gegessen oder getrunken, habe ich jetzt meinem Baby geschadet. Und deswegen gehen wir das heute alles ganz systematisch durch. Alles, was Ernährung in der Schwangerschaft betrifft. Ich verrate euch nichts Großes, wenn ich sage, grundsätzlich sollte die Ernährung in der Schwangerschaft gesund, ausgewogen sein, viele Vitamine beinhalten, Vollkornprodukte, Ballaststoffe, die klassischen Empfehlungen, die auch generell für eine gesunde Ernährung empfehlen. Thema Vollkorn und Ballaststoffe ist vielleicht nochmal besonders wichtig, weil Schwangere, mit wenig drüber geredet, sehr häufig unter Verstopfungen leiden. Das liegt daran, weil die ganze Darmtätigkeit etwas langsamer ist und diese Verstopfungen, denen kann man etwas entgegenwirken, indem man genug Wasser trinkt und indem man sich eben vollwertig ernährt. Spannender, dazu kriege ich aber nie Fragen, sondern ich kriege immer Fragen zu Käse, rohem Fleisch, rohem Fisch, Koffein, Chinin- und Bitterlemon-Getränke, Eier, Sushi, Honig. Wir sprechen eins nach dem anderen, die jetzt alle durch. Und ich sage euch, was ist daran Mythos und Fakt, worauf muss man wirklich achten, was sind die Keime und die Gründe, warum manche Sachen empfohlen sind und andere nicht. Und ich würde sagen, wir gehen das eins nach dem anderen durch. Ihr könnt auch sehr gerne die Navigation unten in der Beschreibung des Videos nutzen, um zu einer bestimmten Stelle zu springen, wenn euch nur ein ganz bestimmtes Thema interessiert. Thema Nummer eins, wenn es um Tabus in der Schwangerschaft geht, wenig verblüffend, Alkohol. Alkohol ist in der Schwangerschaft absolut verboten. Wird euch jetzt nicht weiter verblüffen. Tatsächlich machen sich manche zu viel und manche zu wenig Sorgen um das Thema, deswegen gucken wir es uns im Detail nochmal an. Grundsätzlich ist es so, dass man bei Alkohol keine sichere Menge kennt. Also es gibt jetzt nicht, wo man sagen kann, ein Glas irgendwas in der Woche ist völlig in Ordnung. Das gibt es nicht. Das ist auch schwierig rauszufinden, weil man kann ja kaum Studien dazu machen. Man kann ja nicht sagen, du Schwangere, du trinkst jetzt mal jeden Tag so und so viel und du trinkst so und so viel und dann gucken wir mal ran, welche von euren Kindern sind behindert. Nicht so wirklich gut durchführbar. Tatsächlich gibt es aus England retrospektive Studien, die bereits zeigen, dass bereits ein Glas pro Woche Bier oder Wein zu Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern führt. Das sind jetzt noch keine schweren Fehlbildungen und der eine Schluck, der irgendwo mal aus Versehen passiert ist, gerade vielleicht vor dem frühen ersten Test, der macht euer Kind jetzt nicht schwer behindert. Aber grundsätzlich gibt es keine sichere Menge. Und ich fand es erschreckend, als ich mir mal Zahlen angeschaut habe, 15 bis 30% aller Schwangeren trinken gelegentlich in der Schwangerschaft Alkohol. Das sind echt heftig hohe Zahlen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen in meiner Bubble, weil gefühlt sich alle von euch immer nur Sorgen machen wegen Sachen, wo selbst ich mir keine Sorgen mache. Aber das sind echt viele. Und das ist was, was auch dazu führt, dass die häufigste angeborene Behinderung in der westlichen Welt das fetale Alkoholsyndrom ist. Nicht irgendwelche genetischen Störungen, nicht irgendwelche anderen Sachen. Es ist in der westlichen Welt Alkohol, der für den größten Anteil an angeborenen Fehlbildungen und Behinderungen verantwortlich ist. Das Vollbild eines fetalen Alkoholsyndroms ist krass. Ich habe das auch schon mal gesehen bei einem Kind in der Kinderklinik. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man seinem Kind das antun kann. Also insofern, ja, Alkohol ist ein echtes Tabu, aber ich kriege von euch eher Fragen von Leuten, die sich Sorgen machen um Themen, wo man sich wirklich keine Sorgen machen muss. Also beispielsweise das Thema alkoholfreies Bier, alkoholfreier Wein versus 0,0%. Ja, wenn nur alkoholfrei draufsteht, dann kann ein Restalkoholgehalt von 0,38% in Deutschland enthalten sein. Das ist tatsächlich erlaubt. Diese Mengen sind aber auch kein Problem. Ihr schafft es nicht, mit dieser Menge auf eine nennenswerte Konzentration zu bekommen. Ihr könnt also ohne Sorge zu haben, alkoholfreien Sekt auch mal ein Glas trinken oder einen alkoholfreien Wein. Ich habe mir das auch alles tatsächlich bestellt. Ich achte auch nicht drauf, ob 0,0% draufsteht oder alkoholfrei, weil diese Größenordnung erreichen zum Beispiel auch Fruchtsäfte. Apfelsaft, Orangensaft können denselben Bereich erreichen, Traubensaft sogar bis zu 1% und, gut, das trinke ich auch niemals, aber Sauerkrautsaft darf bis zu 2% beinhalten und auch reife Bananen können Restalkohol beinhalten. Das sind alles Produkte, die würde man ja auch jedem Kind geben. Und die darf man auch in der Schwangerschaft essen. Auch Bananen sind okay. Selbst reife Bananen. Die tue ich gerne in den Smoothie und da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Und das solltet ihr auch nicht. Ähnlich ist es mit Soßen. Alkohol in Soßen, grundsätzlich, es ist so, es verkocht nicht alles. Also nach einer halben Stunde verkocht ein guter Teil, aber es ist immer noch ein Rest drin. Ablöschen von Fleisch zum Beispiel ist wenig Problem, also gerade scharfes Ablöschen verdampft der größte Teil des Alkohols sofort, aber auch ansonsten die Rechnung. Wenn ihr in eine Soße, zum Beispiel in eine Bolognese, auf einen Liter Tomaten und alles mögliche, 100 Milliliter Wein mit 11% gebt, dann hat das Ganze schon in dem Moment nur noch eine Konzentration von 1%. Und davon ist nach einer halben Stunde Kochen, die eine Bolognese wirklich mindestens braucht, noch ungefähr 0,35% Alkoholgehalt drin. Das ist wieder in dem Bereich von alkoholfrei. Das heißt, ihr dürft sogar beim Kochen einen Schuss Wein irgendwo mal dazugeben, ohne dass ihr euch in der Schwangerschaft deswegen Gedanken machen müsst. Ich nehme da auch gern alkoholfreien Wein jetzt, wenn ich den habe, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich auswärtig eine Bolognese esse, dann frage ich auch nicht nach, ob der Koch Rotwein rein hat, weil das ist kein Problem. Diese Mengen sind wirklich kein Thema. Ansonsten Alkohol bitte weglassen. Zweites Thema, was vielen von euch bekannt ist, dass es ein Tabu in der Schwangerschaft darstellt, ist roher Fisch und rohes Fleisch. Da geht es vor allem um die Keimbelastung. In denen können unter anderem Toxoplasmen vorkommen, aber auch Listerien. Listerien werdet ihr später nochmal hören. Gerade beim Fleisch ist es aber auch die Toxoplasmen. Tatsächlich sind Toxoplasmeninfektionen gerade in der Frühschwangerschaft können zu schweren Fehlbildungen beim Kind führen. Gleichzeitig sind Toxoplasmenerkrankungen extrem selten. Also in Deutschland gibt es jedes Jahr ungefähr 30 Fälle gemeldete Fälle von Toxoplasmose oder Listeriose in der Schwangerschaft. Bei über 600.000 Schwangerschaften. Es ist also ein sehr geringes Risiko, was davon ausgeht, was allerdings existiert. Deswegen, ich halte mich dran, ich nehme keinen rohen Fisch und rohes Fleisch zu mir, wobei ich mich eh sowieso vegetarisch ernähre, deswegen ist also in der Schwangerschaft jetzt fast komplett 100% seit der siebten Woche. Bin keine Vegetarierin, aber ich habe noch nie viel Fleisch gegessen und ich lasse sie einfach jetzt weg. Aber zum Thema vegetarisch-vegan kommen wir später noch. Aber auch sonst würde ich es weglassen. Und wenn ich jetzt mal tatsächlich, habe ich in der 6. Woche einen Burger gegessen und dann habe ich eben tatsächlich den Burger Patty durchbraten lassen, wo ich normalerweise gesagt hätte, Medium bitte. Das ist schon sinnvoll. Ich bin zum Beispiel auch Toxoplasmose negativ. Das heißt, ich habe keine Erstinfektion mit Toxoplasmose durch und muss mir um diesen Keim Gedanken machen. Wenn ihr nämlich Toxoplasmose positiv seid, könnt ihr euch nicht mehr mit Toxoplasmose in der Schwangerschaft anstecken. Gibt es kein Risiko. Es ist so, dass im Ausland, zum Beispiel in Japan, wird roher Fisch weiterhin empfohlen, Schwangeren. Also es ist nicht so eine ganz eindeutige Sache wie mit dem Alkohol. Das ist das Einzige, worauf man sich international geeinigt hat, ist Alkohol. Okay? Ich würde es euch trotzdem raten, es wegzulassen. Also insofern, wenn ihr Fleisch esst, dann lasst es durchbraten. Und das beantwortet auch schon die Frage Sushi. Ja, ihr könnt Sushi essen, wenn es vegetarisches Sushi ist oder wenn es durchgebratene Produkte beinhaltet. Teilweise gibt es ja auch mal Sushi mit irgendwie Hähnchen drin, das ist dann durchgebraten. Sushi mit rohem Fisch. Das Risiko ist nicht super groß, aber es ist da und ich würde es euch nicht raten. Also es gibt da einige Fertigprodukte, bei denen man dran denken muss. Zum Beispiel Mettwurst, Teewurst, Salami. Gut, Carpaccio weiß man es vielleicht noch, aber bei denen muss man tatsächlich auch drauf achten. Das sind auch alles Rohprodukte und auf die sollte man tatsächlich meines Erachtens nach Acht geben. So, etwas komplizierter wird es, wenn wir zum Thema Käse kommen. Und da gibt es sehr viele Mythen. Und zum Beispiel, ich hatte ja meine Bolognese schon, wobei ich da tatsächlich auch fast immer die vegetarische esse. Aber da hatten wir ja schon das Thema Wein. Fleisch, gut, das ist bei der Bolognese immer durchgebraten. Und dann hat jemand gemeint, aber lass den Parmesan weg. Das ist ein Rohmilchkäse und Rohmilch ist tabu in der Schwangerschaft. So. Ich esse meinen Parmesan und ich liebe meinen Parmesan. Und das ist auch kein Problem. Fangen wir da an. Also Rohmilchprodukte in der Schwangerschaft sind grundsätzlich tendenziell problematisch, weil Rohmilchprodukte Listerien beinhalten können. Und eine Listeriose ist auch eine, wie gesagt, auch eine sehr seltene Erkrankung in der Schwangerschaft, kann aber vorkommen. Im Ausland wird zum Teil nicht von Rohmilchprodukten abgeraten. Beispielsweise Kanada sagt, könnt ihr essen. Ist also auch keine so eindeutige Frage. Aber bleiben wir mal bei der deutschen Empfehlung und gucken uns dann an. Dann wird es nämlich spannend. Dann geht es nämlich eigentlich nur um Weichkäse, der nicht aus Rohmilch hergestellt sein sollte. In der Schwangerschaft. Viel Weichkäse wie Feta und Mozzarella ist in Deutschland allerdings tatsächlich aus pasteurisierter Milch hergestellt. Diese kann keine Listerien beinhalten und ist demnach sicher. Ihr könnt also einen abgepackten Feta in Deutschland auch kaufen. Wenn er gebläht ist, schmeißt ihn weg, um Gottes Namen auf jeden Fall, weil Weichkäse trotzdem auch Keime noch entwickeln können. Deswegen sind sie zum Beispiel aus Frischtheken nicht ganz so sicher. Aber in Deutschland sind Rohmilchprodukte kennzeichnungspflichtig. Was bedeutet, wenn ihr nichts drauf seht, dann ist es aus pasteurisierter Milch. In Deutschland. Im Ausland ist es auch zum Teil anders, deswegen bin ich zum Beispiel im Ausland deutlich vorsichtiger mit Weichkäse gewesen. Burrata in Italien und so weiter. Wie gesagt, das Risiko ist aber, selbst wenn ihr es mal gegessen habt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Listerien damit erwischt habt, ist so, so gering. Also wenn es passiert ist, macht euch deswegen bitte keine Sorgen. Aber tatsächlich, wenn ihr jetzt einkaufen geht in Deutschland, dann solltet ihr bei diesen Rohmilchkäsen, da geht es auch viel um Schimmelkäse zum Beispiel. Blauschimmelkäse ist in der Schwangerschaft auch nicht empfehlenswert. Auch weil diese Schimmelkulturen dazu führen, dass der Käse weniger Säure beinhaltet und sich schlechter gegen Bakterien verteidigen kann. Camembert gibt es wohl auch aus pasteurisierter, kann also unter Umständen geeignet sein. Aber also die Weichkäse mit Vorsicht, aus pasteurisierter Milch und abgepackt, aber in Ordnung. Und jetzt kommen wir zum Parmesan. Es ist kein Problem, wenn wir von Hartkäse reden. Hartkäse oder bei Parmesan sogar Ultra-Hartkäse dürfen aus Rohmilch sein und können keine Listerien mehr beinhalten. Die sterben ab. Deswegen, ihr könnt Parmesan essen, Pecorino, Emmentaler, Gruyère, Comté. Das sind alles Rohmilchkäse, aber es sind Hartkäse und sie sind sicher. Sie sind überhaupt kein Problem. Lasst euch das bitte nicht einreden. Ihr könnt diese Käse sicher essen. Was empfehlenswert ist, ist bei Hartkäse schon noch die Rinde großzügig abzuschneiden, weil bei der Rinde, auf der Rinde können schon mal wieder Käse, Schmiere, Keime entstehen. Aber das war's auch schon. Ansonsten genießt euren Parmesan, wenn er euch schmeckt. Macht euch keine Sorgen, eurem Baby schadet ihr damit nicht. Und last but not least gilt im Übrigen auch für sowas wie Salami. Erhitzt ist alles okay, wenn es gründlich erhitzt wurde. Wenn ihr einen Auflauf macht und da ist Salami drin und auch Rohmilchkäse, Schimmelkäse, wenn ihr mögt. Ich hasse den eh, aber könnt ihr machen. Und auch wenn ihr eine Schimmelkäsesoße macht, wenn ihr die ordentlich erhitzt oder Gorgonzola auf der Pizza. Alles kein Problem. Sobald es einmal richtig gut erhitzt wurde, sind die Keime tot und das Ganze ist kein Problem in der Schwangerschaft. Okay? Also eher vieles im Bereich Mythos und selbst wenn ihr mal den Rohmilch-Weichkäse erwischt, aller Wahrscheinlichkeit nach ist alles gut. Kommen wir zum nächsten Portal der Essenspolizei. Rohe Eier. Ihr merkt schon, dieses Konzept roh ist immer schwierig. Rohe Eier können Salmonellen beinhalten. Listerien sind sehr selten. So. Eine Salmonellose ist im Gegensatz zu einer Listeriose oder einer Toxoplasmose in der Schwangerschaft nicht fruchtschädigend. Also wenn ihr eine Salmonelleninfektion bekommt, weil ihr rohe Eier gegessen habt, dann sind bei eurem Kind keine Schädigungen zu erwarten. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied. Es ist allerdings, dass eine Salmonellose für die Mutter einfach auch kotzen ja im Strahl, das ist nicht einfach, da muss man dann auf den Elektrolythaushalt in der Schwangerschaft achten. Deswegen gibt es in Deutschland auch diese Empfehlung, rohe Eier, weichgekochtes Ei zu meiden. Ich habe mich beim weichgekochten Ei weitestgehend dran gehalten, habe aber am Anfang zum Beispiel schon auch gesagt, ach come on, ist super selten, gerade wenn die Eier noch sehr frisch sind. Ich achte jetzt auch darauf, dass ich immer sehr frische Eier esse. Ich esse aber zum Beispiel auch noch eine Bolognese. Ich habe es heute mit der Bolognese, ne? Carbonara, da ist ja eigentlich auch, wenn sie richtig gemacht ist, ist keine Sahne drin, aber frisches Ei. Und das ist natürlich dann auch nicht durchgestockt. Und wenn das frische Eier sind, dann ist das auch kein Problem. Dann esse ich das auch trotzdem. Rührei ist sowieso kein Problem, weil das ist durchgestockt. Aber im Grunde, die Wahrscheinlichkeit einer Salmonelleninfektion ist eher gering. Und wenn, dann ist sie zumindest nicht fruchtschädigend. Also die offizielle Empfehlung ist, rohe Eier wegzulassen und weichgekochte Eier. Ich mache es auch im Wesentlichen, aber es ist etwas, wo man schon sagen kann, da muss man sich jedenfalls keine Vorwürfe machen. Wenn das mal passiert, dann ist es so. Und genauso, ganz viele von euch haben auch Sorge vor Fertigprodukten, wo rohes Ei mal drin gewesen sein kann. Also in Fertigprodukten wird fast immer pasteurisiertes Ei verwendet. Es gibt nämlich sogar, wenn jetzt zum Beispiel jemand von euch ein riesiger Carbonara-Fan ist, aber das Risiko nicht eingehen möchte, es gibt pasteurisiertes Ei im Tetrapack, Vollei. Das ist natürlich auch überhaupt kein Problem, weil pasteurisiert ist wieder nicht roh, kein Problem. Könnt ihr verwenden. Und ich sage euch auch, ich gebe es jetzt zu, Achtung, ich esse auch Kuchenteig, wenn ich backe. Da sind ja auch rohe Eier drin, aber das ist so wenig. Leute, verurteilt euch nicht. Deswegen sage ich, die Essenspolizei ist unterwegs, weil Schwangere sind ja super gut darin, anderen Schwangeren zu sagen, das darfst du nicht. Also ich esse meinen Kuchenteig, ich probiere davon. Und deswegen verrate ich euch das jetzt. Und wenn ihr das auch macht, dann genießt ihn. Und macht euch deswegen nicht so viele Sorgen. Okay? Rohe Eier. Wir bewegen uns immer weiter weg vom Gefährlichen. Habt ihr ja vielleicht schon gemerkt. Ich habe mit dem Alkohol angefangen. Bin zum rohen Fleisch und Fisch. Dann zum Käse. Jetzt sind wir schon bei den Eiern. Und jetzt kommen noch ein paar Sachen, die wohl eher in den Bereich der Mythen gehören. Handeln sie trotzdem ab, damit ihr euch besser fühlt. Aber wie gesagt, fertige Soßen, die ein halbes Jahr im Kühlschrank halten, müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Das ist kein rohes Ei. Das hält nicht so lang. Das ist pasteurisiert, das ist in Ordnung. Kaffee. So viele Fragen kriege ich zu Kaffee und Koffein. Also ich konnte ab der 8. Woche keinen Kaffee mehr sehen. Ich hatte schon vorher während meiner ICSI auf entkoffeinierten Kaffee umgestellt, weil ich mir einfach dachte, ach, ich weiß nicht, auch wenn es keine wissenschaftlichen Hinweise gibt, ich mache das jetzt einfach, weil ich das für meinen Kopf gebraucht habe, irgendwie alles zu optimieren, was vielleicht irgendwie hilft für die Eizellqualität und so weiter. Und dann dachte ich mir, Kaffee in der Schwangerschaft ist ja auch umstritten und ich habe mich jetzt auch nochmal ausführlich damit beschäftigt. Und wir hatten dann eh nur entkoffeinierten Kaffee und ab der 8. Woche konnte ich Kaffee nicht mehr riechen. Gestern habe ich das erste Mal jetzt in der 17. Woche wieder einen Kaffee getrunken. Mit Koffein. Weil Kaffee plötzlich wieder geht. Und ich werde das heute Nachmittag auch machen. Weil Koffein ist so ein Fall, da gibt es einen Grenzwert, eine Empfehlung. Und zwar ist die Empfehlung, in der Schwangerschaft nicht mehr als 200 Milligramm Koffein am Tag zu sich zu nehmen. So, das ist eine tolle Angabe, wahrscheinlich kann keiner was von euch damit anfangen. Deswegen gebe ich euch ein, zwei Zahlenwerte. Also, eine Dose Cola, 330 Milliliter, so eine handelsübliche Dose, hat ungefähr 35 Milligramm Koffein. Ein Espresso, 30. Wenn ein Espresso 30 hat, hat auch ein Cappuccino und ein Latte Macchiato 30. Selbst wenn ein doppelter Espresso drin ist, dann sind es halt 60. Also, ihr könnt, wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, 200, alleine schon 3 doppelte Espresso am Tag sicher in der Schwangerschaft trinken. Interessant wird's, und da denken ganz viele, ich habe die Zahl nicht richtig nachgeguckt oder es stimmt was nicht, Filterkaffee. Filterkaffee hat durchaus relativ leicht mal 150 Milligramm pro Tasse. Ja, auch wenn alle denken, Espresso macht so wach, in einer Tasse Filterkaffee, 200 Milliliter, ist viel mehr Koffein als auch in einem doppelten Espresso drin. Davon solltet ihr tatsächlich eher eine Tasse am Tag trinken. Und ein French Press bringt es auch schon auf 200 Milligramm. Also insofern, muss ich euch mal überlegen, ne? So eine Tasse Kaffee ist ein fünffacher Espresso. Also von wegen, vom Espresso wird man so wach, ne? Der ist nur hochkonzentriert, aber die Flüssigkeitsmenge ist so wenig, deswegen in Summe ist da weniger Koffein drin. Aber wenn ihr einen Cappuccino zum Beispiel zum Frühstück trinkt und nachmittags ein Latte Macchiato, seid ihr sowas von im sicheren Bereich. Das ist völlig in Ordnung, wenn ihr diesen Kaffee trinken wollt. Lasst ihn euch schmecken. Daheim würde ich jetzt sogar wieder den entkoffeinierten nehmen, weil der wirklich genauso gut ist. Aber unterwegs gibt es den ja auch nicht überall. Und dann könnt ihr auch einen mit Koffein trinken. Oder auch daheim, wenn er euch besser schmeckt. Es ist in Ordnung. In Maßen ist Koffein in der Schwangerschaft absolut okay. So, dann habe ich noch von Leuten gehört, ich musste ja auch teilweise gucken, worüber machen sich Leute Sorgen, weil es gibt ja eigentlich gar nicht so viele Regeln, die man wirklich beachten muss. Honig, habe ich gefunden, machen sich manche Sorgen, weil man Honigbabys nicht geben soll. Das ist auch richtig, das ist so bei Babys so ein bisschen so ein Thema, weil in Honig im schlimmsten Fall Sporen von Clostridium botulinum drin sein können, Botox, und die sind für den Säugling ein Problem, weil der die nicht, die können im schlimmsten Fall zu einer Infektion führen oder einer Vergiftung. Das ist bei Erwachsenen aber kein Problem, weil eure Magensäure, selbst wenn da Sporen drin sein sollten im Honig, kann die komplett inaktivieren. Erwachsene, auch Schwangere, dürfen Honig zu sich nehmen, ist kein Problem. Letzter Punkt, alles Mögliche um chininhaltige Getränke wie Schweppes und Tonic Water. Pfefferminztee, Minztee, was haben mir noch alles Leute gesagt? Ja, von all diesen Substanzen ist bekannt, dass sie in großer Menge möglicherweise wehenfördernd wirken können und deswegen gegen Ende der Schwangerschaft eventuell in Massen mit Vorsicht zu handhaben sind. Aber, das ist der Unterschied zwischen in Massen und in Maßen. Ihr könnt einen Pfefferminztee trinken, ihr könnt ein Glas Schweppes trinken, ein Glas Bitterlemon. Da ist übrigens meistens ziemlich viel Zucker drin, deswegen ist es eh nicht so super gesund. Das ist aber völlig in Ordnung. Das ist alles kein Problem. Lasst euch da nicht verrückt machen von der Foodpolizei auf Social Media. Es gibt ganz wenige Dinge, auf die ihr tatsächlich achten müsst. Eigentlich, ganz streng genommen, nur der Alkohol ist wirklich international angesehen ein Tabuthema. Ansonsten seid bei rohen Produkten vorsichtig. Rohes Fleisch, roher Fisch, Rohmilch, Weichkäse, vielleicht eher weglassen. Wenn es einmal passiert ist, keine Katastrophe, aber tendenziell schon eher Vorsicht mit sowas. Häufig gilt, die Dosis macht das Gift bei anderen Dingen. Das ist übrigens ein klassischer Spruch in der Medizin, außer beim Alkohol, wo scheinbar egal was schon ausreichend ist. Außer die Restmengen, die sind in Ordnung, die in einem Saft und einem alkoholfreien Getränk beinhaltet sein können. Es gibt gar nicht so viel, man muss gar nicht so viel darauf achten in der Schwangerschaft. Gut, das Gemüse waschen, wenn ihr selber kocht daheim zum Beispiel, ist auch sehr sinnvoll. Generell mehr Lebensmittelhygiene, Sachen, wenn sie am Ablaufen sind oder schon ein bisschen funky schmecken, wo man sich sonst gesagt hätte, gar nicht schon noch essen, vielleicht dann doch eher wegwerfen. Also ich bin da auch etwas strenger geworden jetzt. Aber das war es dann auch schon. Und last but not least habe ich euch noch versprochen, Thema vegetarische und vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Also, vegetarische Ernährung in der Schwangerschaft ist absolut in Ordnung, gibt es Studien dazu. Gegebenenfalls mal auf den Eisenhaushalt gucken, mal schauen, ob das ausreicht. Wenn der HB und der dann doch ein bisschen sinkt, dann vielleicht mal ein bisschen was zu sich nehmen, was ein bisschen eisenhaltiger ist, ein Nahrungsergänzungsmittel. Gibt da ja auch so Säfte und so weiter. Kann man mal drauf gucken, ist aber völlig in Ordnung. Und bei veganer Ernährung in der Schwangerschaft ist es so, die ist, wenn man sie richtig macht, auch durchführbar. Aber man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Da die Empfehlung, sprecht das bitte mit eurem Arzt ab, schaut, ob ihr jemanden findet, der euch ernährungstechnisch dabei beraten kann. Die meisten Veganer beschäftigen sich ja auch tatsächlich sehr viel mit Ernährung. Da geht es natürlich um Nährstoffmangel, wie jetzt auch Vitamin B12 kann man natürlich auch substituieren. Es gibt aber schon ein paar Studien dazu, dass Kinder von rein vegan ernährten Frauen tendenziell ein etwas leichteres Geburtsgewicht haben und auch ein höheres Risiko für eine kleine Wachstumsrestriktion. Das soll nicht heißen, dass es nicht möglich ist, ganz klipp und klar nicht. Aber man muss als Veganer in der Schwangerschaft schon wirklich ein bisschen mehr drauf achten, als man das vielleicht sonst muss. Dann ist das aber auch genauso umsetzbar. Und damit langes Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und viele Fragen und Mythen aufgeklärt. Und lasst euch nicht verunsichern von Social Media. Es ist gar nicht so schwierig, in der Schwangerschaft sich korrekt zu ernähren. So viele Regeln müssen nicht befolgt werden. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, dass ich euch die eine oder andere Sorge nehmen konnte und euch weiter dabei helfen konnte, euch gesund und aber auch ohne zu viel Ängste durch die Schwangerschaft und die Ernährung in der Schwangerschaft zu führen. Und ich esse jetzt noch mein Brot auf, was ich zwischendrin schon gesnackt habe, weil ich habe nämlich Hunger und wir essen erst etwas später Mittag. Und ich verabschiede mich von euch. Macht's gut!
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderwunsch- und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauch-Blog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.